von Asch bis Zips. Der Osten für die Ohren. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa.
24. Folge: Schreiben, eine Jubiläumsfolge. Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber im Gespräch. Moderation: Ariane Afsari und Martin Papst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asch bis Zips mit einer Jubiläumsfolge.
Der vorletzten Jubiläumsfolge schon.
Mit diesem etwas anderen Format haben wir versucht, einen Einblick in unsere vielfältige Arbeit zu geben. Was bisher geschah? In Anschauen
ging es um unsere Wanderausstellung, den man überall zwischen Rhein und Schwarzem Meer, Ostsee und Donau begegnen kann. In Erzählen
kann man Geschichten hören, die in von unserer Kollegin Ingeborg Söllerschi organisierten Erzählwerkstätten entstanden sind. In Hören
hattest du dann Klaus Harrer, unseren Musikexperten, zu den spannenden Entdeckungen, schönen Konzerten und tollen CD-Aufnahmen interviewt, die es in 25 Jahren Kulturforum gab.
Und heute also Schreiben. Worum geht es da? Um Bücher wohl eher nicht.
Zumindest nicht direkt, auch wenn viele von denen, die seit 2009 Stadtschreiberstipendiaten des Kulturforums waren, auch Bücher geschrieben haben.
Oder übersetzt.
Oder Zeitungsartikel verfassten.
Oder Theaterstücke. Aber alle haben in ihrer Zeit in einem Blog über die Stadt berichtet, in der sie jeweils waren.
Und das waren seit 2009 schon wirklich viele. Danzig, Gdansk, Fünfkirchen, Peetz und Reval, Tallinn.
Marburg an der Drau, Maribor, Koschice, Kaschau und Riga.
Pilsen, Plzeň, Breslau, Wrocław und Kronstadt, Brașov.
Lemberg, Lviv, Allenstein, Olsztyn und Rijeka.
Odessa, Memel, Klaipeda und Temeswar, Timișoara.
Dorpat, Tartu und in diesem Jahr Stettin, Tschetschen. Das sind ganz schön viele und ganz schön unterschiedliche Städte und Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber. Die alle unterhalten sich in der heutigen Folge?
Nicht alle, sonst würde die Folge wahrscheinlich über 12 Stunden dauern, bis alle irgendwie mal zu Wort gekommen sind. Wir hatten 3 von ihnen eingeladen. Um das in diesem Jahr zum 17. Mal vergebene Stipendium zu feiern, veranstalteten wir ein Podiumsgespräch über europäische und imaginierte Kulturhauptstädte.
Das war Anfang Oktober im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Mit Brigida Helbig war einmal die amtierende Stadtschreiberin in Stettin, Tschetschen, dabei und Ira Peter hatte 2021, kurz vor dem vollumfänglichen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aus Odessa berichtet.
Das sind beides imaginierte Kulturhauptstädte. Schließlich teilte Marco Martin mit uns seine Erlebnisse aus der Zeit in der europäischen Kulturhauptstadt 2016 aus Breslau. Moderiert hat Christina Tillmann von der Märkischen Oder-Zeitung.
Und das Gespräch hören wir jetzt gleich.
Naja, nicht das ganze Gespräch. Zwischendurch gab es beim Ton auch ein paar blöde Aussetzer und 1-2 davon werden sogar auch noch gleich zu hören sein, wenn man ganz genau hinhört.
Aber bevor wir in das Gespräch hineinschalten, sollten wir noch erwähnen, dass an dem Abend auch Winfried Smatschne im Publikum saß. Denn ihm, der so viele Jahre Vorstandsvorsitzender des Kulturforums war, verdanken wir, dass wir das tolle Stipendium in unserem Programm haben.
Aber zunächst hören wir unseren Direktor Harald Roth mit ein paar Worten zum Stadtschreiberstipendium in unserem Hintergrund.
Hintergrund.
Was tut ein Stadtschreiber des Deutschen Kulturforums Östliches Europa? Stadtschreiben, kurz gesagt. Aber wo und wie? Ganz oft in einer europäischen Kulturhauptstadt im östlichen Europa, zuweilen aber auch in Städten, die es verdienen würden, Kulturhauptstadt zu sein. Die beiden Stadtschreiberinnen, die heute Abend bei uns sind, waren bzw. sind etwa in solchen Städten in Odessa und Stettin. Denn wir trauen es uns im Kulturforum durchaus zu, auch selbst beurteilen zu können, welche Städte diesen Titel verdienten, aber nicht zum Zuge kamen. In diesen Kulturhauptstädten schreiben die Stipendiatinnen und Stipendiaten, sie schreiben über die wahrnehmbare Gegenwart der Städte und sie schreiben über die erschließbaren historischen Bezüge. Vor allem über die deutschen und deutschsprachigen Bezüge, die wir ja in fast ganz Ostmitteleuropa finden und die meist bis heute in der einen oder anderen Weise das Zusammenleben der Menschen vor Ort wie auch das Zusammenleben in Europa prägen. Wir wollen, dass Europa dadurch kleiner wird, dass man sich gegenseitig besser kennenlernt und dass diese prägenden historischen Bezüge nicht verblassen, dass sie wieder Farbe gewinnen. Tragen unsere Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber seit inzwischen 17 Jahren ganz wesentlich bei, auf jeweils recht individuelle Weise und in unterschiedlichsten Medien- und Medienformaten.
Thema.
Frau Helwig, fangen Sie an. Erzählen Sie uns doch mal von Ihrem Tschetschen und was sozusagen die Stadt auszeichnet und besonders macht.
Jetzt überrascht mich eben die Lebendigkeit dieser Stadt vor allem, dieser dynamische Charakter, dieser wirklich wunderbaren Kulturstadt, in der sich die Menschen unglaublich für ihre Stadt auch engagieren und mit der sie sich auch sehr, wirklich sehr identifizieren. Solch engagierte Menschen lokal an lange nicht mehr getroffen. Also allein wegen dieser Menschen, die sich auch für die deutsche Geschichte der Stadt sehr unglaublich interessieren und dafür was tun, damit diese Geschichte ein Teil auch der polnischen Geschichte der Stadt wird. Also wegen dieser Menschen lohnt es sich alleine, die Stadt zu besuchen. Viele von ihnen sprechen auch Deutsch, aber es gibt natürlich auch tolle Kultureinrichtungen wie die Philharmonie, die ich sofort allen empfehlen würde, die hier in der Nähe leben und Stettin noch nicht entdeckt haben. Das Filmteam aus Potsdam, das da war, war erstaunt, was für ein tolles Kulturangebot es gibt. Natürlich, wenn man Polnisch nicht versteht, kann man nicht unbedingt immer ins Theater gehen oder so etwas, was mit Sprache verbunden ist, genießen. Aber die Philharmonie wäre zum Beispiel etwas ganz Tolles. Aber vor allem natürlich die Oder und das, was auf der östlichen Seite der Oder jetzt zu sehen ist, diese wunderbaren Boulevards und natürlich die ehemalige Hakenterrasse, heute Wałych-Robrego, den wunderbaren Kasprowicz-Park, früher Quistorp-Park. Also die Stadt ist sehr, sehr grün. Die Stadt ist natürlich nah am, nicht im wörtlichen Sinne nah am Meer, aber ihre Identität hängt natürlich sehr mit dem Meer zusammen und mit der Oder. Also all das.
Vielen Dank, klingt schon sehr verlockend. Herr Martin, toppen Sie das mit Breslau?
Ja, also ich könnte im Tenor eigentlich das Gleiche sagen, was Frau Helwig gesagt hat, außer der Nähe zum Meer. Bei Breslau natürlich dann auch der Palimpsest-Charakter, die verschiedenen Schichtungen, die spürbar sind, die begehbar sind und den Eindruck geben, was unser Kontinent eben auch sein sollte, nämlich ein Erinnerungskontinent. Und die Geschichten und die Biografien der Menschen, fast alles Nachkommen, auch von Vertriebenen, die dann aus den sowjetisch besetzten Gebieten nach Wrocław kamen. Das sind Geschichten voller Brüche. Und hinzu kommt natürlich eine Studentenstadt. Sehr viele Erasmus-Studenten und Studentinnen sind da. Und das ist gerade das Heterogene, eben nicht das Homogene, sondern das Heterogene, was den besonderen Zauber auch der Stadt ausmacht.
Frau Peter, das Odessa, was Sie kennengelernt haben, ist leider wahrscheinlich nicht mehr das Odessa, was es heute gibt. Und die Empfehlung, in Urlaub da jetzt hinzufahren, ist auch nicht so angebracht. Aber wenn Sie nochmal zurückblicken auf 2001, also was für eine Stadt haben Sie damals kennengelernt?
Ja, eine Stadt, in die ich mich wahnsinnig verliebt habe. Ich habe ganz viele Liebesbriefe auf meinem Blog hinterlassen, die ich sofort verstanden habe, weil der Humor der Odessitinnen und Odessiten sehr speziell ist. Und die ersten Wochen dachte ich, die wollen mich alle auf den Arm nehmen. Aber der ist eben sehr fein und man darf nichts für bare Münze nehmen in dieser Stadt. Es ist eine unglaublich freiheitsliebende Stadt. Odessa ist nicht Ukraine, das ist einfach ein Universum für sich. Und das ist vielleicht auch mit der Lage am Schwarzen Meer verbunden. Also es ist Dolce Vita und alle haben immer gesagt, naja, das sind halt Südländerinnen und Südländer. Weißt du, bei denen ticken die Uhren ein bisschen anders als in Kiew und man macht einfach, was man möchte. Und das habe ich vor allem 21 gemerkt, da war ja noch eigentlich Pandemiezeit und in Deutschland habe ich mich zumindest an die Maskenpflicht gehalten. In Odessa herrschte Pandemie, da hat sich niemand um irgendwelche Regeln geschert. Es ist eine Stadt, die platzt vor Kultur. Also allein die Architektur ist wahnsinnig vielfältig und sehr europäisch geprägt. Die Stadt ist vor über 200 Jahren am Reißbrett im Grunde entstanden. Man hat französische, italienische, deutsche Architekten ins Land geholt, in die Stadt geholt, die alle ihre Einflüsse dort hinterlassen hatten. Das ist immer noch sichtbar, nicht nur in der Oper, sondern auch, wie die Straßen angelegt sind, mitten in dieser Steppe, wo man einfach Boulevards gebaut hat mit riesigen Bäumen, die Schatten spenden. Und es gab einfach ständig irgendwelche Kulturveranstaltungen, sei es Literatur, Musik. Man ist eigentlich gar nicht hinterhergekommen. Ich habe mich immer gefragt, wie die das hinkriegen, zu organisieren und so viel ihrer Bevölkerung anzubieten. Aber das ist das, was die Stadt ausmacht. Die schläft nie, die ist immer am Pulsieren, wahnsinnig lebendig, sehr, sehr freiheitsliebend. Und das merke ich jetzt auch seit 22, dass viele meiner Freundinnen und Freunde da geblieben sind und sich ihre Stadt und ihre Freiheit nicht nehmen lassen möchten.
Wenn wir mal übers Ankommen in der Stadt sprechen. Sie kommen als Stadtschreiber im Mai an, kennen die Stadt von vorherigen Besuchen vielleicht. Bei Frau Helbig liegt es ein bisschen anders. Wie kommt man in so einer Stadt an? Also haben Sie so einen Ort, wo Sie sagen, okay, sowas suche ich in der Stadt, um da anzukommen und mich zu Hause zu fühlen? Also haben Sie irgendwie, als Sie angekommen sind, in den jeweiligen Städten nach einem bestimmten Ort gesucht?
Ich hatte zwei Themen, die ich mir vorgenommen hatte für die 5 Monate in Odessa. Das war einmal das deutsche Kulturerbe und die jüdische Geschichte der Stadt. Und da habe ich mich zunächst an die Organisationen und die Verbände in den Städten geraten und die fanden das super und haben mich dann einfach überall mit hingeschleppt. Zu allen möglichen Veranstaltungen, Holocaust-Gedenktage, deutsche Tanz-Events in Trachten und keine Ahnung. Also man ist plötzlich mittendrin und das dauert nicht mal eine Sekunde und dann ist man plötzlich Teil dieser Stadt. Und in Odessa heißt es auch, also dass im Grunde jeder jeden kennt und das kann ich so bestätigen. Es ist wirklich so, man lernt eine Person kennen und wird ständig weiterempfohlen. Und ich hatte keinen freien Tag in Odessa. Ich habe jeden Tag neue Menschen kennengelernt und es geht einfach wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war, aber vielleicht ist es der Spirit dieser Stadt am Meer, aber es ging extrem schnell.
Ja, kann ich auch bestätigen, obwohl es in meinem Fall 2 Begegnungen vorher gab. Die erste war eine Buchbegegnung. Ich habe den wunderbaren literarischen Reiseführer Breslau von Roswitha Scheeb gelesen. Also das Buch ist absolut zu empfehlen. Und dann gab es die Reise zum Buch. Ich war mit dem Kulturforum, das war eine Pressereise. Ich war da als Journalist dabei und habe mir die Stadt angeschaut. Das war 2015. Ich kam gerade zu Havanna, schrieb noch an dem Kuba-Tagebuch. Und da muss ich natürlich eine Stadt ästhetisch schon strecken, um an das bezirzendste und kritistische der Karibik ranzukommen. Und irgendwie hat das Breslau geschafft. Ich wusste, es gibt da auch die Clubs, dass ich dann also sozusagen nicht nur im Milieu der Kulturonkels und Kulturtanten verbleiben muss, was ich immer etwas auf längere Sicht etwas beklemmend empfunden hätte. Und ich dachte, es gibt so viel Möglichkeiten der Begegnung. Und natürlich dann die Sachen zu entdecken. Und da war es natürlich auch die Spuren der Deutsch-Jüdischen. Ich wusste schon durch meine Besuche in Tel Aviv, wie viele ehemalige Breslauer in Israel die Treue zu ihrer Stadt gehalten haben. Und dann, noch bevor ich in Breslau war, da dachte ich, okay, wenn man da in Israel über die Jahrzehnte hinweg diese Treue hält, da muss an dieser Stadt etwas ganz Besonderes sein. Und ich dachte, ich will das entdecken, ist immer so ein großes Wort. Ich will versuchen, das zu erspüren und will versuchen, das irgendwie schreibend weiterzugeben.
Frau Helbig, wo kommen Sie in der Stadt in Stettin an?
Ja, das war natürlich alles für mich nicht neu, aber ich habe versucht, die Stadt wirklich mit einem ganz frischen Blick zu sehen und die Details wahrzunehmen, wofür vorher keine Zeit war. Und das Interessante war, dass die Stadtschreiberwohnung sich im Zentrum der Stadt befindet, in der Getta Warszawskiego, also Warschauer Ghettostraße. Und dort hat meine Mutter ihre erste Einzimmerwohnung in Stettin gehabt, als sie in den Anfang 50er Jahre dorthin kam, nach der Rückkehr der Familie aus der Verbannung in Kasachstan, um dort in Stettin zu lernen. In derselben Straße war das, also das war schon irgendwie merkwürdig. Wie bin ich denn angekommen? Wodurch denn? Mich hat dort vor allem die Stadt Stettin, das Urząd Miasta, also das Stadtamt Stettin, wirklich sehr, sehr gut betreut. Und die Damen, die dort arbeiten, auch die Kulturabteilung. Wir haben uns regelmäßig getroffen, Kaffee getrunken. Sie haben mich auf Veranstaltungen hingewiesen und selbstverständlich auch das Kulturforum hat auch für mich Hinweise und gute Adressen gehabt, so dass ich mich wirklich von allen Seiten gut betreut gefühlt habe. Ich bin auch, Gott sei Dank, auf eine ganz tolle Frau gleichgestoßen, Monika Szymanik, die dort in Stettin eine Buchhandlung betreibt. Diese Buchhandlung heißt Kamienica w Lesie, also Mietshaus im Wald. Das hat sie eben eröffnet mit ihrem Mann zusammen in einer ehemaligen deutschen Fleischerei. Und sie haben das renoviert, die kleine Räumlichkeit, haben dort wirklich alles entdeckt. Ein Palimpsest natürlich war das. Unter dem Putz waren da alte Kacheln, die Schrift, alles noch deutsch, alles noch da. Und sie haben das richtig auch zur Geltung gebracht. Sie schreibt auch Bücher über die deutsche Vergangenheit der Mietshäuser in Stettin, ist als Buchhändlerin und auch als Autorin dort sehr, also sehr, sehr präsent im Leben dieser Stadt.
Sie haben jetzt ja alle schon so ein bisschen darüber erzählt, mit was für Erwartungen, Plänen Sie in die Städte gegangen sind und was Sie dann da gemacht haben. Hat sich denn das so eingelöst oder hat sich dann vor Ort was ganz anderes entwickelt, was nicht geplant war? Also wie sehr war das, was Sie ursprünglich sich als sozusagen Rechercheziel gesetzt haben, dann während des Aufenthalts tatsächlich auch das Thema oder hat sich dann ein ganz anderes Thema nach vorne gedrängt?
Also ich bin tatsächlich sehr nah an meinen Themen geblieben und habe viele, viele Menschen getroffen, die mit mir ihre Lebensgeschichte geteilt haben. Also es waren sehr eindrückliche Begegnungen, zum Beispiel mit einer deutschen Frau, die im Schwarzmeerraum geboren worden ist, im Zweiten Weltkrieg dann nach Deutschland verschleppt worden ist und nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Sibirien und deren Familie dann aber wirklich todesmutig sich nach Aufhebung der Kommandatur, also dann 56, auf dem Weg zurück in die Ukraine gemacht hat. Und sie lebt heute genau in dem Dorf, in dem sie einst zur Welt kam und hat teilweise noch in so einem breiten Schwäbisch mit mir gesprochen und das war einfach eindrücklich und ebenso ein Holocaust-Überleben, der einfach, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er überhaupt überlebt hat. Er war teilweise in Ghettos mit seiner Familie, hat viele Familienangehörige verloren und hat irgendwie diese Zeit überstanden und ist immer noch für die jüdische Gemeinde in Odessa aktiv und wir haben immer noch Kontakt und es waren einfach wahnsinnige Begegnungen. Aber darüber hinaus habe ich einfach eine Stadt kennengelernt, die ich nicht kannte und die so atemberaubend ist und einen sofort in seinen Bann zieht. Und ich habe sehr viele Katzen kennengelernt, denn Odessa ist eine Katzenstadt und ich bin nie ohne Katzenfutter aus dem Haus gegangen, weil das wäre ja frevel gewesen. Und die Katzen haben eine besondere Rolle in der Stadt. Es ist eine Hafenstadt und das heißt, man hat schon immer mit Getreide gehandelt und hat entsprechend Getreidelager in der Hafennähe gehabt. Und wo Getreide ist, da sind natürlich viele Mäuse. Also hatte man sich ganz früh Katzen zugelegt in Odessa, die natürlich dann ihren Job sehr gut gemacht haben und bis heute dafür verehrt werden. Und aus diesem Grund gibt es, und ich glaube, das ist einzigartig in der Welt, ein Gesetz in Odessa, das es einem verbietet, Katzen Gewalt anzutun. Also da kann man ins Gefängnis für kommen oder zumindest eine Strafe zahlen und jedes Restaurant hat mindestens ein, zwei Straßenkatzen, die dann auch auf den Sesseln sitzen und die verscheucht man dann auch nicht. Man hat sehr, sehr großen Respekt. Also das sind so Besonderheiten an dieser Stadt, die ich vorher natürlich nicht kannte und eine Flut an unglaublich guten Restaurants, auch guten Theatern, Kinos, alles Mögliche. Also diesen Reichtum habe ich erst vor Ort kennengelernt.
Ja, also das hat sich mit meinem Programm eigentlich auf eine schöne Weise verbunden. Ich hatte schon bei der Inauguration, die fast schon ein bisschen pompös war, gesagt, also mein Programm ist das, was Witold Gombrowicz, den ich so mag, in seinem Tagebuch in einer sozusagen Einzeilen-Ästhetik beschrieben hat. Und das heißt, ich gehe den Spuren nach, den Spuren der Erregung. Und dann gibt es eine Form der Erregung, der historischen Erregung und der eher ins Private gehenden Erregung und in verschiedenen Mischformen. Und dann natürlich das Stadtbild lesen. Kleines Beispiel, man sitzt da in der Tram und dann hält die Tram an einem Platz und der Platz heißt Platz Ronalda Reagana. So, dachte ich, Ronalda Reagana, Reagenzglas, und dann merkte ich natürlich, es ist konjugiert Platz Ronald Reagan. Und in Deutschland wäre das natürlich undenkbar, einen Platz nach Ronald Reagan zu benennen. Und in Wroclaw war das natürlich ganz, ganz normal. Und als ich dann mit Leuten gesprochen habe und meine Überraschung kommuniziert habe, sagten, ja, wieso? Das ist doch ganz normal. Wir verdanken dem doch so unermesslich vieles. Und diese Spuren zu entdecken und das zu setzen mit einem deutschen Blick, einem polnischen Blick, wie man ja sich irritieren lässt, das war eigentlich ein tagtägliches Vergnügen. Und das hat mir große Freude gemacht. Den Kulturverantwortlichen der Kulturhauptstadt hat es wahrscheinlich weniger Freude gemacht. Die hatten so ein kleines Missverständnis. Die dachten, ich wäre jetzt hier, um ihre ohnehin EU-subventionierten Projekte zusätzlich zu promoten. Für mich war es interessanter zu sehen, welche Dinge außerhalb der Kulturhauptstadt Events stattfinden und vor allen Dingen, welche Milieus nicht vorkommen in sogenannten Kulturreportagen, also jenseits des Milieus der Galeristinnen etc., sondern auch Leute, die aus ganz anderen sozialen Hintergründen kommen und die zu meiner Beschämung alle Deutsch sprachen. Ich habe über die Jahre hinweg eigentlich nur ein polnisches Wort gelernt, was man immer wieder verwenden kann. Adam Michnik sagt mal, man muss sich nicht schämen, dieses Wort zu erwähnen oder zu verwenden. Es kann auch Hochachtung ausdrücken und nicht nur ein Fluch. Sie können sich vorstellen, welches Wort ich meine. Und ich war natürlich dann wirklich beschämt, dass viele Deutsch sprachen und die Art und Weise, die Ironie, die freundliche Souveränität, mit dem mir auch meine Beschämung genommen wurde. Und wer dann nicht Deutsch sprach, sprach halt Englisch. Und bei vielen älteren Leuten des Kulturbürgertums war es dann so noch ein ganz feines, ziseliertes Französisch. Bei einer Dichterin, die ich dann zweimal getroffen habe und die mich ungeheuer geprägt hat, Ursula Kotziol, die ich in der Literaturzeitschrift Otra getroffen habe und die mich ungeheuer beeindruckt hat. Und wir sprachen dann Französisch, sie mit einem leichten polnischen Akzent, ich mit einem starken sächsischen Akzent, aber wir haben uns verstanden. Ja.
Meine Hauptanliegen waren zu schauen, die Bevölkerung des polnischen Szczecin eben und die deutsche Vergangenheit verarbeitet immer noch literarisch, kulturell, gesellschaftlich. Die Debatten über die hybride Identität der Stadt haben mich sehr interessiert und da bin ich gleich auf Entdeckungsreise gegangen. Das zweite Anliegen war, mich mit der Generation der Polinnen und Polen zu beschäftigen, die wie meine Eltern eben in den 40er oder 50er Jahren nach Stettin gekommen sind. Meine Mutter eben als Polin, mein Vater als Galiziendeutscher, der aber auch eben vertrieben war und viele, viele andere. Vor allem waren das aber Menschen, die eben aus Ostpolen gekommen sind und die eben ihre Heimat im Osten Polens durch die Grenzverschiebung verloren haben und die so mutig waren, in diesem sehr gefährlichen, wilden Westen eben ein neues Leben aufzubauen und die da sehr, sehr viel riskierten. Also dieser Mut und diese Kraft, das alles neu aufzubauen, zum Teil neu aufzubauen, aber natürlich auch anzuknüpfen an das, was war, das wurde auch in diesem Jahr in Stettin ganz besonders gewürdigt. Es war wirklich ein besonderes Jahr, nämlich es wurde gefeiert der 80. Geburtstag des polnischen Stettin. Aber es wurde natürlich dabei auch die Vertreibung der Deutschen nicht vergessen bei all den Feierlichkeiten. Trotzdem wurde die Leistung der Polinnen und Polen wirklich gefeiert und das, was in diesen 80 Jahren in Stettin entstanden ist. Und es gab dazu ganz, ganz viele Gespräche, an denen ich auch teilnehmen durfte. Das sind die Themen, die mich vor allem interessiert haben. Überraschungen gab es natürlich trotzdem ganz, ganz viele. Ich habe zwar Stettin so oft gesehen, habe aber zum Beispiel diese nördlichen Gegenden von Stettin, wie zum Beispiel Golęcino-Gorzów oder Stoczyn, bisher gar nicht besichtigt, wo es eben auch um die deutsche Vergangenheit geht. In Golęcino-Gorzów, das war ja ein Industriegebiet, gleichzeitig war das ein Fischerdorf dort. Es gab dort einen wunderbaren Aussichtspunkt, ein Restaurant, wo die deutschen Stettin ihre Ausflüge gemacht haben, landschaftlich richtig auch wunderbar. Ich war so überrascht, das zu sehen. Ich wollte da gar nicht mehr weg. Also das waren so Überraschungen.
Ja. Das klingt ja, wenn man das so hört, tatsächlich ehrlich gesagt auch alles nach ziemlichem Stress. Man liest Ihren Blogbeiträgen auch an, dass da so wahnsinnig viel zu erleben und zu tun und zu machen ist. Wie sind Sie umgegangen mit so Erwartungshaltungen, die tatsächlich vor Ort kamen, so was Sie alles machen, tun, sehen sollten, wen Sie alles treffen sollten, wie oft Sie auftreten sollen? Gab es irgendwie sowas wie vororganisiertes Programm, was Sie erfüllen sollten oder waren Sie frei? Und letzte Frage, gab es irgendwann auch einen Punkt, wo so ein touristischer Blick von außen gekippt ist in das Gefühl, ich lebe jetzt hier, ich gehöre jetzt dazu. Das ist jetzt irgendwie auch eine Art von Heimat.
Ja, also dieses Gefühl, ich lebe jetzt hier, das hatte ich ganz, ganz schnell. Also ich lebte auch mitten in der Stadt in so einer winzigen Wohnung und ich werde auch diesen Geruch auch nie vergessen, weil man, das war so ein typischer Hinterhof in Odessa. Das ist eine ganz besondere Bauweise, bisschen ähnlich wie in Georgien auch. Und in diesen Hinterhöfen hat immer das komplette Leben stattgefunden. Und immer wenn ich den betrat, das roch irgendwie nach so feuchtem Stein und Katzenpipi. Also das ist der Hinterhofgeruch in Odessa. Und nicht nur ich habe den so abgespeichert, sondern auch viele Odessiten und Odessiten, die ich kenne. Und eine Erwartungshaltung gab es nicht. Also wir waren, das ist wahrscheinlich bei Ihnen ähnlich, ich war sehr, sehr frei in der Gestaltung meiner Themen und habe einfach jede Möglichkeit genutzt. Und es gibt einfach viele Geschichten, die noch unerzählt sind. Also gerade zuletzt hatte ich Begegnungen, da hatte ich einfach keine Zeit mehr, die in meinem Blog oder journalistisch zu verarbeiten, aber wo ich auch ganz viel Videomaterial, Bildmaterial und Tonaufnahmen habe. Und die Geschichten, die passen auch in die aktuelle Zeit ganz gut. Ich habe eine Künstlerin zu Hause besucht, die zum Thema Holodomor, also in den 30er Jahren die große Hungersnot in der Ukraine, aber auch in anderen Teilrepubliken der Sowjetunion wie Kasachstan, Millionen Menschen dahingerafft hatte. Und sie hat Bilder zu diesem Thema gemalt, weil auch ihre Familie davon betroffen war, viele Angehörige gestorben sind in den 30ern. Und ihre ganze kleine Hinterhofwohnung in Odessa war voll mit diesen Gemälden. Und ich habe mehrere Stunden bei ihr gedreht und ich habe das noch nie erzählt. Und im Februar 22 hat sie diese ganzen Bilder dann eingerollt und in ein Geheimversteck gebracht und ist selbst aber in die USA zu ihrer Tochter ausgewandert. Und eine andere Geschichte, die ich unbedingt erzählen möchte, weil dieser Mensch, den ich besucht hatte, auch eine unglaublich imposante Persönlichkeit war. Und zwar war das ein privates Sowjetmuseum in einer privaten Wohnung in so einem eher nicht so guten Stadtteil, ein bisschen außerhalb. Es war ein mehrgewichtiger Mann, der auch einfach in dieser Wohnung komplett gelebt hat. Ich glaube, der hat sie auch nie verlassen. Der war einfach sehr speziell, weil er es zu seiner Obsession gemacht hat, Gegenstände jeglicher Art zu sammeln, die mit der repressiven Geschichte der Sowjetunion zu tun hatten. Und so ein Museum habe ich in der Ukraine leider tatsächlich auch nicht gefunden, wo diese ganzen, also menschenunwürdigen Seiten dieser Diktatur gezeigt wurden. Und er hat Unikate gesammelt, wie zum Beispiel, es gab einen Massenmörder in den 70er Jahren in der Sowjetunion, aber über Massenmörder durfte nicht berichtet werden in der Öffentlichkeit. Es gab solche Verbrechen in der Sowjetunion angeblich nicht. Und er hat von diesem Massenmörder ganz viele Waffen bei sich, also Messer, mit denen dieser Mensch über 20 Frauen ermordet hatte und Zeitungsartikel und solche sehr kuriosen Geschichten, anhand derer er zeigen konnte, wie menschenverachtend dieses Regime war. Und also die ganze Wohnung war voll mit diesen Dingen. Und ich weiß nicht, ob er noch in dieser Wohnung ist, was daraus geworden ist, aber die geschichtliche Aufarbeitung, dass da vielleicht nicht genug getan worden ist von staatlicher Seite auch, das sind so Fragen, denen ich gerne journalistisch auch noch nachgehen möchte, um dieses tolle, wirklich eindrückliche Material zu verwenden von 3 Stunden Interview, die ich komplett aufgenommen hatte.
Ja, also mir ist es ähnlich gegangen. Die interessantesten Geschichten sind ja nicht die Geschichten, die einem sozusagen präsentiert werden, die im Katalog stehen, sondern die man sich ergeht. Wobei ich auch nicht, es gibt schon so eine Art Magnetismus. So wie man drauf ist, so wie man gepolt ist, da findet sich dann schon eins zum anderen. Und so war das auch in Breslau, Wroclaw. Zu den Erwartungen, ja, diese Erwartungen gab es eben, das Missverständnis, PR zu machen für die Projekte. Und dann habe ich auf freundlicherweise gesagt, dass ich das nicht tue und mir das anschaue, wobei ich auch immer eigentlich, was so der Knackpunkt ist oder was mich interessiert, sind Verknüpfungsgeschichten. Dinge, die zusammengehören, aber auf eine unerwartete Weise zusammengehören könnten. Als ich in Wroclaw war, war die andere Kulturhauptstadt San Sebastian. Und ich dachte, es hätte sich ja angeboten, da eine Verknüpfungsgeschichte zu erzählen. Die Solidarność-Resistenz-Renitenz-Geschichte von Wroclaw und die Geschichte jener, die genauso mutterseelenallein gegen den ETA-Faschismus angekämpft haben und die noch 2016 zum Teil unter Polizeischutz leben mussten. Und da gab es eine Leihverknüpfung, sondern wir kochen heute mal baskisch. Und dann sagte ich, okay, smacznego, aber das muss ich dann nicht noch kommentieren. Und die Begegnung, die ich dann hatte, war natürlich die Begegnung von jungen Leuten, die mir auch so die Nachtseite im doppelten Sinn der Kulturhauptstadt zeigten und dann natürlich aber auch, was ich angesprochen habe, dieser Palimpsest-Charakter der Stadt. Ich habe über die Jahre hinweg einmal oder zweimal im Monat telefoniert mit meinem alten Freund, meinem ehemaligen Verleger Klaus Habrecht, mit seiner Frau Renate Laske Habrecht, und Renate und ihre Schwester Anita Lasker-Wallfisch sind damals in Breslau verhaftet worden. Die Eltern sind in Auschwitz ermordet worden. Und die zwei Mädchen waren in einem Polizeigefängnis. Und das Polizeigefängnis ist dieser Backsteinbau, einer der wenigen, die nicht zerstört wurden. Und dann geht man um Mitternacht in einen Club. Man läuft an diesem Backsteingebäude vorbei und hat vorher mit Renate Laske-Habrecht in Südfrankreich telefoniert und gesprochen. Und sie ist noch am Leben und erzählt von denen, die nicht mehr am Leben sind. Und dann bekommt natürlich dieses, hier ist die Gegenwart, dort ist die Vergangenheit, nochmal eine ganz andere Dynamik. Und nicht unbedingt im Kick, dass man sagt, wie gut das alles vorbei ist, wie schön, dass man jetzt feiern gehen kann, sondern das, was passiert ist, kann auch irgendwann auf eine andere Weise oder an einem anderen Ort, in einer anderen Stadt auf vergleichbare oder auf gänzlich neue Art weiter. Und diese Erfahrung einer Beunruhigung, dass eben vieles nicht vorbei ist, sondern in der Erinnerung der Überlebenden da ist und natürlich als potenzielle Gefahr immer weiter präsent ist. Also das hat mir, und Sie werden das in Odessa natürlich wahrscheinlich noch viel, viel gegenwartsbezogener erlebt haben. Also das hat mich eigentlich am meisten geprägt, ja.
Da fällt mir auch ein besonderer Ort in Odessa ein, der eine unglaubliche Energie hatte, oder zumindest habe ich mir eingebildet, dass ich sie wahrnehme. In Odessa wurden im Herbst, ich glaube 41, wurden über 20.000 jüdische Menschen innerhalb von 1 bis 2 Tagen ermordet, erschossen und größtenteils verbrannt. Und das ist, heute ist es mitten in der Stadt eigentlich. Man fährt mit der Straßenbahn hin und ich war da mehrfach mit einem jüdischen Holocaust-Überlebenden und das ist eine ganz, ganz bedrückende Stimmung an diesem Ort. Man hat so drumherum Hochbauten und der Mann hat erzählt, da war ja auch ganz lange kein Gedenkort. Ne? In der Sowjetunion gab es ja keine jüdischen Opfer, sondern es waren ja alle Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürger, die während des Zweiten Weltkriegs umgekommen sind. Das heißt, man hat der Menschen nicht in besonderer Art und Weise gedacht. Er hat erzählt, in den 80ern war es noch teilweise so, dass Kinder einfach beim Spielen da Schädel fanden, einfach in diesen Höfen und dass die Ermordung dieser Menschen einfach noch immer wahnsinnig präsent ist und spürbar. Also das war so ein ganz, ganz, ganz bedrückender Ort und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie Menschen dort heute leben, weil die Geschichte ist mittlerweile bekannt. Dort gibt es ein Denkmal, glücklicherweise. Aber ja, also ist mir gerade eingefallen, als Sie das erzählt hatten.
Frau Helbig.
Also natürlich gab es Erwartungen. Das ist ja ganz selbstverständlich. Aber gleichzeitig wurde mir auch immer gesagt, dass ich frei bin, über die Themen selbst zu entscheiden, über die ich schreibe. Andererseits war ich dankbar für viele Hinweise und ich habe auch gerne PR gemacht für Veranstaltungen, wenn ich sie interessant gefunden habe. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sie mich überzeugen. Ich bin auch gern auf den Vorschlag eingegangen, des Stadtamtes ein Instagram-Konto zu eröffnen als Stadtschreiberin, aber eben auf Polnisch. Eigentlich richtet sich ja der Blog hauptsächlich an Deutsche. Es wird glücklicherweise ins Polnische übersetzt von einer tollen Übersetzerin. Aber wir haben uns entschieden, und das war die Idee eben der Stadt Stettin, auch ein Instagram-Konto zu eröffnen auf Polnisch. Und das ist wirklich schön. Also ich bin da kein besonderer Profi, ja, aber trotzdem finden das die Leute spannend.
Das ist super, dass Sie das gerade angesprochen haben mit dem Blog und der Übersetzung, weil das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen. Also alle Ihre Texte, die ja auch uns sehr empfehlenswert sind, sind in die jeweilige Landessprache übersetzt worden. Wie hatten Sie den Eindruck, hat wen was erreicht? Also war die Rezeption tatsächlich oder auch vielleicht die Intention des Schreibens, wir bringen was zurück nach Deutschland, informieren über Themen, die hierzulande nicht bekannt sind? Oder war es auch ein starkes Wirken in die Stadt selbst, also Adressaten auch in Odessa, Wrocław, Szczecin? Und wie viel Reaktionen gab es dann da? Ich weiß, Herr Martin, Sie hatten einen Text, der ist bei Ihnen spät dann übersetzt worden, erst wo es so ein bisschen Überlegungen gab, lag es daran, dass er zu kritisch war. Also wie hat sich das verhalten mit der Wahrnehmung der Texte auch vor Ort?
Ja, es ist eine sehr schöne Geschichte. Mit der Übersetzerin verbindet mich jetzt bis jetzt oder seitdem eine Freundschaft, Gosia Slawicka, die erst gesagt hat, wie soll ich denn diese langen Sätze, diese meandernden Sätze, die anscheinend keine Punkte, sondern nur ein Semikolon kennen. Wie soll ich das übersetzen? Und sie hat sich dann aber ins kalte Wasser gestürzt und hat meine langen meandernden Sätze mit den Anspielungen, den ironischen Einschüben. Ich habe dann auch immer irgendwie dann Feedback bekommen aus der Stadt, auch von Leuten, die mir sagten, da schreibt jetzt jemand und ich dachte, das bin ich und dann sagten die, also auf Deutsch würde man sagen, voll krass, ja, und das war schon interessant und auch schön eben zu wissen, zwei Tage später ist das dann oder einen Tag später auf Polnisch, wobei man natürlich nie weiß, wer das liest, wer das wahrnimmt, in welcher Stimmung es den oder diejenigen trifft, aber das ist sozusagen das magische Denken von uns allen, die wir schreiben. Wenn das veröffentlicht ist, ob jetzt nun in Print oder digital, dann ist es in der Welt. Und dann hoffen wir mal, dass unsere Flaschenpost ankommen wird. Und was dann damit geschieht, sozusagen liegt nicht mehr in unseren Händen. Und ja, das macht natürlich auch dann die Spannung aus. Ja.
Ein ukrainischsprachiges Publikum erreicht habe, weiß ich nicht. Also in Teilen ja, aber viel, viel größer war die Strahlkraft nach Deutschland. Über den Blog selbst tatsächlich, weil mir viele Menschen dann auch regelmäßig schrieben und auch kommentierten. Das fand ich wirklich schön, auch immer wieder Feedback zu erfahren, aber vor allem über die sozialen Medien. Also ich war sehr diszipliniert und habe jeden Abend eine Instagram-Story gemacht. Nicht nur über die süßen Katzen, sondern ich habe auch immer die Geschichte der Schwarzmeerdeutschen, aber auch der Sowjetunion, der Diktaturerfahrung und so weiter und vor allem des Holocaust mit integriert und das Ganze aber angefüttert mit entsprechend guten Bildern. Ne? Der Algorithmus liebt es, gutes, unverfängliches Bildmaterial. Und da haben mir täglich um die 1000 Menschen zugeschaut und haben unglaublich viel geschrieben. Also die Interaktionsrate war sehr hoch und es sind sehr, sehr viele Menschen nach Odessa gekommen in der Zeit, in der ich da war. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und mit denen habe ich teilweise immer noch Kontakt. Und das hat wirklich das Interesse für die Ukraine bei vielen geweckt. Und das war, also für mich persönlich war das ein kleiner Erfolg, weil ich weiß noch, als ich vor meinem Stadtschreiberstipendium erzählt hatte, ja, ich gehe nach Odessa, haben einige Menschen, die auch gebildet sind, gemeint, ach, Odessa ist doch in Russland, oder? Also dieses Bewusstsein, wo Odessa liegt und dass die Ukraine seit über 30 Jahren ein unabhängiges Land ist, das war noch nicht so vorhanden, wie es ist. Also ich habe gleichzeitig aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Redaktionen nicht offen waren für Themen aus der Ukraine, also weder zur jüdischen Geschichte noch zur deutschen, noch zur Stadtgeschichte Odessa.
Die deutschen Redaktionen.
Die deutschen Redaktionen, genau. Also das war hat irgendwie, das war zu weit weg. Das hat niemanden interessiert, aber kaum hatten wir den 24.02.22 und da ging es Ihnen vielleicht ähnlich. Da konnte man sich ja gar nicht retten vor Anfragen, wenn man diesen Bezug zu Osteuropa, zur Ukraine hatte. Dann hieß es die ganze Zeit, ja, kannst du noch das und jenes schreiben? Und das kann man dann auch nur bedingt tatsächlich bedienen, weil man ja, also ich war emotional ja auch völlig im Keller nach der Großinvasion.
Ja, also in meinem Fall gab es vielleicht sogar mehr Kommentare auf Polnisch, obwohl es gab auch sehr viele und gibt es immer noch von Deutschen, die aber irgendeinen Bezug oft zu Polen oder zu Stettin haben, zum Beispiel eine polnische Frau oder leben mit einer polnischen Frau oder einem polnischen Mann in Stettin sogar und melden sich dann, aber auch familiäre Bezüge zu Polen und zu Stettin haben. Und vor allem aber dadurch, dass ich in Polen mehrere Bücher veröffentlicht habe, kennen mich Menschen natürlich dort. Und es wollten sich unglaublich viele Menschen dann treffen. Das hat mich wirklich überfordert, dass es so viele Nachrichten gab auf allen möglichen Wegen, eben WhatsApp und Facebook und E-Mail und jeden Tag. Und das war manchmal schon zu viel, aber ja, ich konnte der einen oder der anderen überraschenden Einladung dann doch folgen und das war meistens auch ein Abenteuer.
Also natürlich ist ja so ein Stadtschreiberstipendium auch ein bisschen, ich sage jetzt nicht Werbeveranstaltung, aber Vermittlungsveranstaltung, also heißt, sie vermitteln natürlich Interesse oder wollen Interesse wecken für die Orte und die Länder, in denen sie sind. Was würden Sie sagen, jetzt so im Rückblick, können Sie von den Osteuropäern oder Mitteleuropäern, die Sie getroffen haben, lernen? Also was so Blick auf Europa und auch Blick auf Deutschland angeht?
Also ganz, ganz viel. Jetzt mal unabhängig von der russischen Aggression, fand ich es eindrücklich, wie schnell die Menschen in Osteuropa generell, also ich war ja in vielen osteuropäischen Ländern mittlerweile, aber vor allem auch in der Ukraine sind. Also wenn man da einen Termin vereinbart, dann macht man das nicht so in 3 Wochen voraus. Es ergibt sowieso keinen Sinn, das zu machen. Das wird nicht funktionieren, sondern man kriegt eigentlich sofort irgendwie die Möglichkeit, die Person zu treffen, weil die Menschen das einfach toll finden, wenn man sich für ihre Kultur, Geschichte oder die politische Lage interessiert. Also das ging immer wahnsinnig schnell, dass überhaupt alles viel, viel schneller funktioniert. Manche Dinge dauern extrem lange, aber manche, so gerade dieses Zwischenmenschliche, das geht unglaublich schnell. Das ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft da. Das würde ich mir auch wünschen, diese Schnelligkeit, dieses nicht irgendwie darauf warten, dass irgendwie irgendwas passiert, sondern einfach aktiv werden und den Moment nutzen und handeln und nicht darauf warten, dass irgendjemand für einen irgendetwas erledigt. Das kann man sich durchaus abgucken. Und dass vieles, also 2021 schon in Odessa, viel, viel digitaler ist als bei uns. Also die ganzen Verwaltungsgänge, also die gesamte Bürokratie funktionierte damals schon komplett digital. Und ja, viele Prozesse oder auch Archive zum Beispiel arbeiten in der Ukraine immer noch. Ich kriege immer noch alles, was ich brauche. Ich frage mich immer, wie machen das die Menschen, indem die einfach, glaube ich, gefühlt nicht schlafen, sondern ihr ganzes Leben, ihre Leidenschaft, und das ist dann oft die Arbeit widmen. Das finde ich unglaublich stark und aktuell. Ich habe ja einen Podcast zur Zivilgesellschaft in der Ukraine für die Stiftung EVZ, und da habe ich regelmäßig auch Kontakt in, jetzt nicht nur nach Odessa rein, sondern ganz unterschiedliche Städte. Und da sehe ich auch eine unglaubliche Resilienz, die jetzt natürlich über die Jahre auch trainiert werden musste. Aber dass diese Menschen auch in so einer Situation immer hilfsbereit sind, immer ihre Geschichte teilen und sich bemühen, wirklich, ich respektiere und bewundere das auf höchster Ebene.
Nun ist zum Glück noch die Situation in Wroclaw ja nicht so dramatisch wie in Odessa, aber dieses Schnelle, dieser Okkasionalismus, ja, dass man sagt, hier ist eine Gelegenheit, die wird genutzt, das hat einen ganz anderen Pfiff, ja. Es ist nicht dieses, ja, etwas mürbe, speziell in Westdeutschland dann angewöhnt hat, ja, also es ist etwas Schleppende, sondern es geht sofort, auch in der Debatte, im Widersprechen sofort, und das ist natürlich spannend, und auch Leute, die einen sofort ins Wort fallen, das ist natürlich der Ausdruck höchsten Respekts, ja, dass man das, was man hört, für wichtig erachtet, dass man sofort darauf kontert oder beistimmt oder was hinzufügt und es nicht so mürbe schleppend wird. Und was ich dazugelernt habe, was ich wirklich nicht auf dem Schirm hatte, dass der antipolnische Rassismus, Alltagsrassismus, und ich wusste es nicht, weil in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das nicht gang und gäbe ist, aber was ich da erfahren habe, auch von jungen Leuten, die jetzt bei der Spargelernte in Brandenburg waren oder in irgendwelchen Restaurants im Ruhrgebiet, und was da noch an Sprüchen über die Polen kam. Alltagsrassismus und dann natürlich auch sozusagen die besonders Naseweisen, die sagen, ja, eure Nation, wir sind doch schon viel weiter. Also die Nation, das haben wir Deutsche doch schon hinter uns. Unsere Zukunft ist Europa, das Übernationale. Und das sagten die dann Leuten, die schon in Europa waren, als Krankenschwester in Dublin, als Krankenpfleger in Lissabon. Und wo ich auch wieder merkte, so ein deutscher Größenwahn, der sich gar nicht bewusst ist, dass es ein Größenwahn ist, weil er sich als kosmopolitisch, vergangenheitsaufarbeitend selbst labelt und dann sozusagen die Korrektur aus Polen braucht, um zu sagen, nee, also auch schon wieder eine deutsche Arroganz. Und was ich natürlich immer wieder gehört habe, und zwar nicht im Ton eines Auftrumpfens, sondern im Grund eines Erinnerns, dass man sagt, sarkastisch, danke Deutschland, ihr habt uns Hitler gebracht und Stalin gleich mit. Denn ohne Hitlers Angriffskrieg natürlich dann auch nicht Stalins Angriffskrieg am 17. September 1939.
Ja, ich habe auch diese ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, was wir lernen können von den Osteuropäern, ist, die Sachen etwas leicht zu nehmen, sich gegenseitig nicht so viel zu belehren, sich nicht gegenseitig eben ständig zu kontrollieren, sondern Sachen etwas lockerer nehmen, etwas flexibler zu sein, auch mit der Zeit etwas flexibler zu sein, spontaner zu sein. Also das ist auf jeden Fall dort der Fall. Und was das Allerwichtigste ist, der Humor. Wirklich, die Selbstironie und der Humor, das ist wirklich dort viel, viel stärker, würde ich sagen, ausgeprägt als hierzulande, und das macht das Leben dort etwas leichter, ja, und angenehmer.
Ich habe in Ihrem letzten Blogbeitrag gelesen, ich glaube, ich mache nach meiner Amtszeit einfach inoffiziell weiter, weil so viel noch zu tun ist und so viele Themen noch übrig sind, für die, bei denen die Amtszeit jetzt schon etwas länger zurückliegt. Wie inoffiziell oder offiziell haben Sie denn weitergemacht? Also heißt, was ist sozusagen aus dem, was da vor Ort entstanden ist, geworden? Buchprojekte oder einfach auch ein anderes Denken über Themen und Weiterverfolgen von Themen? Also was ist geblieben aus der Zeit?
Ja, ganz, ganz viele persönliche Freundschaften und ganz viele Kontakte, die ich immer noch pflege. Mittlerweile sind viele der Menschen in Kanada oder sonst wo, wo ich sie mittlerweile auch schon besucht habe. Also das bewegt sich ja. Aber es ist so ein Schatz, dass ich 2021 nochmal in der Ukraine sein durfte. Und ich bin unendlich dankbar für diese Zeit. Seitdem war ich leider nicht mehr dort. Und es gibt noch viele Geschichten zu erzählen. Also zwei hatte ich ja vorhin angeteasert. Und jetzt im Hinblick auf die Veranstaltung habe ich nochmal in meinen Blog geschaut. Ich konnte mich an ganz viele Texte gar nicht mehr erinnern. Dachte, krass, ja, stimmt. Und es sind einfach auch Eindrücke, die ich auch in die Welt weitertrage. Ich habe gestern erst bei der Lesung in Berlin wieder erzählt von einer Begegnung, und zwar in Bessarabien, also westlich, also diese historische Region westlich von Odessa, wo auch viele deutsche Siedlungen einst waren, bis zum Zweiten Weltkrieg. Da wurden in der Sowjetzeit dann auch die deutschen Friedhöfe zerstört. Und ein Mann in der Region, den ich dann mehrfach getroffen habe, der hat zufällig diese deutschen Grabsteine auf einem Fabrikgelände gefunden. Die waren ins Mauerwerk eingebaut und zwischen Sand teilweise gelagert und sind extrem gut erhalten. Die sind teilweise aus dem 19. Jahrhundert. Und er hat diese Grabsteine gereinigt und sie an der Stelle, wo einst der deutsche Friedhof war, wieder aufgestellt. Und es gibt jetzt diesen deutschen Friedhof wieder rekonstruiert. Und diese Erinnerungsorte, die von der hiesigen Bevölkerung geschaffen worden, das sind so Momente für mich gewesen, die mich sehr, sehr berührt haben, weil ja auch meine Geschichte in der Ukraine verwurzelt ist. Und ich habe leider keinen Friedhof, wo ein Teil meiner Familie in der westlichen Ukraine ist, aber ich habe den Friedhof in Nordkasachstan, den ich auch immer besuche, wenn ich dort bin. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Erinnerungsort, weil ich da die Verbindung zu meinen Großeltern ganz stark spüre. Und es ist schön zu sehen, dass jetzt auch trotz der Kriegszeit die Menschen sich um das Kulturerbe einst gelebt hatten. Also nicht nur Deutsche, da haben ja ganz viele unterschiedliche Menschen gelebt in der südlichen Ukraine, dass sie sich darum bemühen und das versuchen aufrechtzuerhalten, die kleinen Museen zum Beispiel weiterhin pflegen. Und das finde ich, das zeigt auch diesen Überlebenswillen dieser Menschen, dass sie sagen, nee, es geht für uns weiter und wir lassen uns hier unser Leben nicht nehmen.
Ja, also die Freundschaften, die bleiben über die Jahre hinweg. Meine Übersetzerin lebt mit ihrem finnischen Mann immer noch in Breslau, wobei ihre Sicht auf die polnischen Männer auch interessant ist. Sie sagt, nach einer gewissen Zeit kommen die so in die Jahre und sie können sich dann entweder nur vorstellen, die Frau als das Freudenmädchen oder als die Mutti. Ja, und sie sagt, ich habe weder Lust auf das eine noch das andere. Und das finde ich auch immer witzig, wenn Narrative auch im Lebensweltlichen dann immer wieder gebrochen werden und es dann immer wieder sozusagen die ironischen Stacheln gibt, also die Freundschaften dann auch, die ich da kennengelernt habe in Wrocław. Und natürlich dieses, was ich auch, Verflüchtung ist ein großes Wort, aber ich würde es vielleicht dann doch schon verwenden wollen, daran zu erinnern, dass Polen, dass die Menschen in Polen keine Zaungäste für unsere deutsch-deutschen Querelen sind, die dann irgendwie Beifall klatschen sollen, und Polen auch kein Zwischenterritorium ist und Russland, wie es oft heißt, unser Nachbar Russland, Polen ist unser Nachbar und Molotow-Ribbentrop-Pakt gilt nicht mehr. Also sich von Berlin über die Köpfe der Polen hinweg mit Moskau ins Vernehmen zu setzen und Brücken zu bauen, das ist etwas, was ich dann doch weiterhin dann auch ja, wirklich kritisieren möchte.
Sie hörten von Asch bis Zips, 24. Folge Schreiben, eine Jubiläumsfolge, Stadtschreiberin und Stadtschreiber im Gespräch. Moderation und technische Umsetzung Ariane Afsari und Martin Papst, Musik Jasper Libuda. Eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa 2025.